HR2 Kultur zum Nachhören.
Musikszene Hessen.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Und zu Gast in der Musikszene Hessen in HR2 Kultur sind jetzt Sängerinnen und der Dirigent eines Frankfurter Jazzchors. Das ist der Jazzchor Frankfurt West. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Ulrike Schneiberg, Susanne Stroh, Kerstin Schnell und den Dirigenten Friedemann Schmidt-Mechau. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Hallo.
Musik vom Chor selber gibt es noch nicht, wird man sicherlich bald nachholen, aber den Chor selber gibt es ja schon eine ganze Weile. Wer ist von Anfang an mit dabei?
Also ich.
Ich natürlich.
Ja, der Dirigent und Gründer natürlich, aber frage ich doch erstmal die Sängerinnen. Ja? Wie war das? Wie kam es dazu? Sie haben irgendwann einen Aufruf gehört, da soll ein Chor gegründet werden. Wie war das?
Genau, also ich habe das in der Zeitung gelesen. Das war so ein kleiner Artikel und ich singe schon länger auch in einem anderen Chor und habe noch was Neues, was anderes gesucht, einfach auch eine andere Richtung von den Stücken her und das hat mich total interessiert und dann bin ich da hingegangen und das war vor knapp 4 Jahren und seitdem bin ich auch dabei und es macht total Spaß.
Das stimmt und ich war genau mit dir vor 4 Jahren ungefähr auch dabei und ich habe von dem Chor gehört auf einer Fete, die Nachbarn gegeben haben und ein Ehepaar hat da mitgesungen, das erste oder zweite Mal, also ich bin dann beim dritten Mal dann dabei gewesen. Und die waren auch ganz begeistert und ich suchte immer schon was. Ich habe früher als junge Frau zur Gitarre gesungen, John Baez, Peter, Paul und Mary. Ich die Mary ungefähr. Und dann lange nicht mehr gesungen und der Beruf und Kinder und Familie und alles Mögliche kam dazwischen. Und als dieses Ehepaar davon erzählte, dachte ich, da musst du jetzt hin. Mhm. Und das war auch Liebe aufs erste Ohr, auf die erste Stimme sozusagen.
Susanne Stroh, wann sind Sie dazugekommen, dann ein bisschen später oder?
Genau, also ich bin erst vor einem guten Jahr dazugekommen und bei mir war der Einstieg eigentlich eher übers Tanzen, weil ich die Musik einfach vom Tanzen her schon kannte und sehr geliebt habe und habe dann bewusst eigentlich nach einem Chor gesucht und habe das dann auf nebenan.de einen Aufruf gesehen, dass noch weitere Sänger gesucht wurden. Genau, also ich tanze Lindy Hop und daher kannte ich schon Jazz und Swingmusik und mochte den Rhythmus einfach und dachte, das könnte man doch auch beim Singen irgendwie verfolgen.
Mhm. Ja, Friedemann Schmidt-Mechau, Sie haben den Chor gegründet vor 4 Jahren oder haben den Aufruf gestartet und haben gesagt, also 20 Sängerinnen und Sänger müssten zusammenkommen. Hat das dann noch gleich auf Anhieb geklappt?
Naja, das hat eine Weile gedauert, bis wir so in der Besetzung sind, wie wir jetzt zusammengekommen sind. Es gab auch viele Leute, die probiert haben und wieder weggeblieben sind, weil sie gemerkt haben, es ist ihnen zu schwer oder Aber also das hat schon eine ganze Weile gedauert. Im Grunde gibt es auch immer noch wieder neue Leute, die dazukommen, auch jetzt noch, und die es probieren. Ich bin zu dem Zeitpunkt aus Oldenburg gekommen. Ich habe lange in Oldenburg gelebt, hatte da 3 Chöre und wollte dann hier in Frankfurt einfach mit der Chorarbeit weitermachen. Ich habe in Oldenburg keinen ausgesprochenen Jazzchor gehabt. Das heißt, meinen ersten Jazzchor habe ich auch in Oldenburg. Aber das ist 30 Jahre her. Mhm. Das war zu einer Zeit, da gab es noch gar nicht so viele Jazzchöre. Also in Amerika ja, aber hier in Deutschland kaum. Und das war mit einer der ersten Jazzchöre überhaupt in Deutschland. Und wir haben eine Weile zusammengearbeitet. Das waren überwiegend Studenten. Und das ging dann so mit dem Studienende ein bisschen zu Ende. Ich habe mich dann auf andere Dinge geworfen. Und habe dann später diese anderen Chöre gehabt. Und ja, und hier wollte ich jetzt wieder mal richtig auf Jazz gehen mit dem Chor. Und das hat ja, gut, nach den Anfangsschwierigkeiten, es ist immer schwierig, einen Chor neu aufzubauen, weil natürlich Leute kommen, die gar nicht unbedingt gewohnt darin sind, im Chor zu singen oder keine Chorerfahrung haben. Und andere haben Chorerfahrung oder können schon viel. Und das so zusammenzubringen, das ist nicht so leicht.
Das haben wir eben schon angesprochen, manchen war es dann auch zu schwer. Also je kleiner so ein Ensemble ist, ich glaube, desto schwieriger ist es, weil man die eigene Stimme natürlich noch mehr einbringen muss und sollte. Es ist sehr solistisch, also das, was wir eben auch gehört haben, da braucht man schon auch gute Stimmen. Wie erleben Sie drei das denn? Haben Sie eine Gesangsausbildung mal gemacht? Also wie viel Können muss man noch mitbringen?
Also es ist schon nicht ganz so einfach. Man muss es wirklich wollen und man muss auch ab und zu schon zu Hause mal üben, wenn man nicht ganz so sicher ist. Und es ist schon eine Herausforderung, aber gerade das macht einfach auch Spaß.
Aber ich habe auch eine andere Erfahrung noch, dass wenn wir zusammen üben und die einzelnen Stimmen, die geübt werden, klingen ja erstmal komisch. Also wir singen im Alt, Susanne und ich, Kerstin singt im Sopran, dann klingt es erstmal eigenartig, diese einzelne Stimme zu üben. Und da kommen wir dann beim Anfangen und Einüben eines neuen Songs schon oft, denkt man, das klingt ja komisch und schwierig und so. Und wenn es dann zusammengeführt wird, dann glaube ich, mir jedenfalls geht es so, dann überzeugt mich selbst der Klang immer. Also ich bin einfach froh und glücklich, wie toll das klingt, wenn wir zusammen singen.
Genau, also ja, mir geht es auch so, dass es natürlich am Anfang, habe ich mich eher ein bisschen zurückgehalten, als ich dazugestoßen bin, habe erstmal ein bisschen gehört, wie singen die anderen so. Man kann sich ja dann immer gut auch an der eigenen Stimme orientieren, also an den anderen im Sopran. Und dann habe ich mich immer mehr getraut, ein bisschen lauter zu singen und so bin ich auch immer sicherer geworden. Also ja.
Aber singen kann, Entschuldigung, aber zusammenfassend schon sagen, wir sind alles Laien.
Ja.
Alles Laien. Singen Sie auch in anderen Chören noch mit? Oder?
Ich nicht.
Also ich singe noch in einem anderen Chor, da geht es aber mehr so um, um Pop, so Schlager, Gospel, das ist was ganz anderes und insofern ist es nochmal, muss man da nochmal ganz anders auch üben und irgendwie rangehen. Das sind zwei verschiedene Sachen einfach.
Ich bin auch noch in so einem Popchor, da ist es einfacher, weil wir einfach viel, viel mehr Sänger und Sängerinnen sind. Und dann kommt es dann auf die einzelne Stimme nicht ganz so an wie in so einem kleinen, feinen.
Ja, was man, da hört man doch jede Stimme raus, ne? Genau. Und das muss auch zusammenpassen, es muss auch harmonisch zusammenpassen. Ich glaube, das ist dann auch die Kunst, das harmonisch zusammenzubekommen, weil wenn das auseinanderfällt, klingt das nicht gut. Ne?
Nein, das stimmt. Das stimmt. Und im Jazz gibt es natürlich dann schon manchmal ziemlich schräge Harmonien, die auch sehr sauber gesungen werden müssen, damit sie überhaupt klingen, weil wenn man die nicht sauber singt, dann wird es ganz schief. Also dann versteht man auch die Dissonanzen nicht mehr. Und das, von daher arbeiten wir da schon ziemlich dran. Was die Stimmbildung angeht, machen wir immer wieder auch mit anderen Leuten Workshops so am Samstagnachmittag mit dem ganzen Chor. Das haben wir jetzt zweimal gemacht. Jetzt im nächsten März, also jetzt im 16. März, machen wir nochmal eine mit der Jazzsängerin Birgit von Lübcke. Und fördert den Chor in dieser Richtung Stimmbildung stark. Das merkt man jedes Mal, gibt es dann einen kleinen Schub in dem Chor. Und im Augenblick sind wir ein bisschen, das ist so eine Sache, die hat man natürlich nicht so ganz in der Hand in der Chorarbeit. Unsere Besetzung, wir sind bei den Männern sehr schwach besetzt, leider.
Das wollte ich mich gerade fragen. Sie haben auch drei Frauen mitgebracht.
Ja, wir haben also zwei Männer außer mir.
Zwei nur, also.
Zwei im Augenblick nur, ja. Leider haben wir im letzten Herbst einen Mann verloren, der ist in einem Unfall ums Leben gekommen. Das ist schlimm gewesen für den Chor und, das ist die Situation. Darum machen wir jetzt am 13. Februar veranstalten wir eine offene Probe, wo also jeder kommen kann. Und wir hoffen auch, dass diese Sendung hier dazu beiträgt, dass da vielleicht einige Männer sich aufraffen.
Traut euch.
Frauen auch, natürlich.
Wie groß ist der Chor derzeit?
Also 22 Leute 22 sind wir, 22 Leute. Sänger.
Also wenn uns jetzt hier Männer zuhören, die auch Spaß haben am Jazzgesang, was sollte man denn mitbringen? Also Rhythmusgefühl ist natürlich wahrscheinlich ganz wichtig, in der Musik
Rhythmus,
immer wichtig.
Rhythmusgefühl, ein bisschen ein Gehör. Alles, was die Stücke selber angeht, machen wir im Chor. Ich rechne nicht damit, dass da jemand kommt und das vorsingt oder das alles schon kann. Ist, glaube ich, auch für den Chor wichtig, dass wir da uns langsam annähern. Es gibt aber auch Mittel, die wir im Chor haben. Also alle Stücke, die wir haben, stehen im Netz und sind mit einem Programm zu Hause zu hören. Man kann die einzelne Stimme hören, man kann eine andere Stimme dazu nehmen oder das ganze Stück sich hören, mitsingen. Also das heißt, die Möglichkeiten zu Hause damit auch zu üben sind ziemlich gut. Und das wird im Chor auch genutzt. Wir haben auch zum Teil, machen wir auch Proben direkt mit Laptops, dass wir sozusagen in Einzelstimmen uns auseinandersetzen und jede Stimme hat einen Laptop und kann ihre Stimme damit üben. Und dann kommen wir zusammen und setzen die Sachen zusammen. Und man kommt da schon hin.
Frau Schneiberg, wie oft treffen Sie sich?
Wann? Einmal die Woche, mittwochs, 7:45 bis 7:30.
Halb acht. Halb acht.
Ich komme manchmal 19:30. Ein bisschen zu spät. Nein, also wir haben ja, das jetzt gerade verändert. Stimmt.
Ja. Halb acht. Also wer eventuell überlegt, da mal hinzukommen, sollte dann den Mittwochabend auch Zeit haben. Also treffen Sie auch einmal die Woche.
Genau,
auch Projektchöre wöchentlich.
Ja. Das kommt auch dazu, weil Sie fragten, was muss man mitbringen. Wir sind Laien, wir sind die meisten von uns berufstätig oder junge Eltern oder anders noch mit vielen Hobbys oder Aufgaben erfüllt sozusagen. Und diese Disziplin aufzubringen, auch wirklich wöchentlich zu kommen, um den Faden nicht zu verlieren, das gehört auch dazu.
Wie sieht es denn aus mit Literatur für Jazzchor? Da gibt es ja wahrscheinlich nicht so viel, muss da was arrangiert werden. Was singen Sie? Oder?
Arrangements unseres Chorleiters. Ausschließlich, glaube ich.
Gell? Ausschließlich.
Ja, es gibt schon ein paar andere Sachen noch.
Aber es gibt, glaube ich, nicht so viel, dass man da einfach aus dem Vollen schöpfen könnte.
Nein, das stimmt eigentlich nicht. Also in Deutschland gibt es wenig, aber in USA gibt es Unmengen von Chorarrangements, aber zum Teil eben wahnsinnig schwere Sachen. Und also was ich einfach mit einem Laienchor kann man diese meisten Sachen nicht singen. Die sind einfach zu schwer. Und auch oft von dem Stimmumfang, dann müssen die Soprane bis zum hohen A-H singen oder was weiß ich und die Bässe bis zum tiefen C, was dann einfach in so einem Laienchor nicht geht. Von daher passe ich eigentlich alle oder die meisten Stücke wirklich schreibe ich dem Chor auf den Leib. Wir haben jetzt seit einem Jahr ungefähr haben wir ziemlich nochmal alles geändert. Wir haben angefangen eigentlich überwiegend mit Sopran, Tenor, Bass, also zwei Männerstimmen. Und inzwischen haben wir eigentlich überwiegend Stücke mit drei Frauenstimmen und einer Männerstimme, sodass das mit die Männer da etwas entlastet werden.
Ja gut, der eine Mann, mit zwei. Der ist sehr gefordert. Aber vielleicht am 13. Genau. Was macht Ihnen beiden, um Sie nochmal zu fragen, was macht Ihnen Spaß, gerade in diesem Chor zu singen?
Also ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben, so das erste Stück, glaube ich, war In the Mood, was wir dann geübt haben. Und da habe ich gedacht, wow, das ist irgendwie ein Stück, was mir gut gefällt, was ich auch gerne höre. Und das dann selber mal zu singen, das war schon toll. Und einfach so der Rhythmus, den muss man mitbringen und das animiert auch irgendwie, wenn man singt oder wenn man sich das anhört, finde ich gleich so, sich da reinzugeben in diesen Rhythmus und vielleicht auch so ein bisschen mit zu swingen. Ja, es ist ja viel Swing dabei und auch ganz verschiedene Richtungen. Also es geht dann auch mal so in das Lateinamerikanische und das gefällt mir auch sehr gut. Also wenn man da vielleicht auch Cha-Cha oder Rumba drauf tanzen könnte. Mein zweites Hobby ist auch Tanzen. Oder dann eben auch so ganz beschwingte Sachen. Sing, sing, sing zum Beispiel. Also das sind ganz verschiedene Stilrichtungen. Und ich finde, das macht es auch einfach aus. Oder Puddin' on the Ritz, was wir eben gehört haben. Das ist sehr vielseitig. Und das macht mir persönlich dann auch Freude.
Genau, also mir geht es eigentlich ähnlich wie dir, Susanne. Also dadurch, dass ich ja auch übers Tanzen überhaupt zu der Musik gekommen bin, freue ich mich immer, weil ich eigentlich die meisten Stücke schon kenne, einfach vom Tanzen her. Und ich finde es auch ganz toll, die dann einfach mal anders nochmal zu erleben und zu hören. Und ich kann auch immer eigentlich kaum still stehen bleiben oder sitzen bleiben, weil ich finde, die Musik geht einfach total in den Körper und man will sich dazu bewegen. Das ist eben genau dieses Swingende dabei. Und für mich würde auch nicht in Frage kommen, in irgendeinem anderen Chor zu singen. Also ich mache das wirklich hauptsächlich deswegen, weil die Musik mir so unglaublich gut gefällt.
Und gibt es auch Auftritte, dass man sie mal hören kann? Steht da demnächst was an?
Also jetzt noch nicht wirklich fest geplant. Wir wollen im September ein Chorwochenende machen und dann vielleicht Ende September oder Anfang Oktober ein Konzert machen. Wir haben im letzten Jahr, jetzt ziemlich vor einem Jahr, ein Konzert gemacht zusammen mit der Taunus Big Band im Höchster Schlosskeller. Das war sehr toll. Das war richtig gut. Und also in der Richtung wollen wir wieder machen. Das ist für ein Chor, irgendwie ein volles Konzertprogramm zu singen, ist für so einen Laienchor schwer. Aber zusammen mit einer anderen Gruppe oder sowas gibt es dann schon richtig schönes Konzert. Aber ja, also geplant ist schon, aber es ist noch nicht terminiert. Oder?
Wir hören jetzt nochmal Musik für Jazzchor. Das ist nicht der Jazzchor Frankfurt West, haben wir schon gesagt. Da gibt es noch keine Aufnahmen, aber ein Stück, das haben Sie auch arrangiert.
Ja.
Und eben auch für eine ähnliche Besetzung. Bei mir bist du schön. Also ein ganz bekannter Titel, jetzt für Jazzchor. Ja.
First met you, I was lonesome. But when you came inside, dear, my heart grew light, and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit, you deserve expression.
Bei mir bist du schön, arrangiert für einen Jazzchor von Friedemann Schmidt-Mechau, der den Jazzchor Frankfurt West gegründet hat und ja uns dann auch diese Musik zur Verfügung gestellt hat. Frage an den Jazzchor oder an die Sängerinnen des Jazzchores Frankfurt West. Dieses Stück haben Sie noch nicht im Repertoire?
Nein, das haben wir noch nicht im Repertoire. Aber wir haben ganz viele andere Sachen im Repertoire.
auch jetzt was in dieser Richtung, weil das ist ja jetzt zum Beispiel was ganz, ganz Bekanntes und...
Ja, so die Richtung ist eigentlich ziemlich typisch. Auch die Setzung, die Komposition, wie sich's anhört, ist das, was wir häufig so vom Stil her singen. Also so klingen die
Da hat man auch wieder das Solistische auch ausgehört, ja, ne? Dass man wirklich jede Stimme wirklich heraushört. Das Besondere, sagen Sie nochmal, bringen Sie es nochmal auf den Punkt, wer jetzt vielleicht so Lust hat, würde ich vielleicht mir mal angucken, was ist das Besondere am Chor?
Ja, also ich würde sagen, das Besondere am Chor ist einerseits, dass wir einfach alle ganz, ganz viel Spaß daran haben und das merkt man. Und dadurch, dass wir nicht so ein Riesenchor sind, sondern eben ungefähr 20 Leute nur, finde ich es auch sehr familiär. Also es ist einfach schön, weil wir uns auch in den Pausen nett unterhalten und man merkt einfach, dass wir so zusammengewachsen sind über die Zeit. Und ich, da ich ja nicht ganz von Anfang an dabei war, habe mich auch super eingefunden und habe dann auch direkt Leute aus meinem Bekanntenkreis auch noch akquiriert und mitgenommen. Also es ist einfach eine sehr schöne Atmosphäre.
Mhm. Am 13. Februar, hatten Sie gesagt, ist ein offenes Singen.
Offene Probe, ja.
Wo findet die genau statt?
Da, wo wir immer unsere Chorproben machen, in der Gebelschussstraße 44. Das ist die Villa der Senioreninitiative.
In Höchst.
In Höchst, also in Frankfurt, ja, Höchst. Mhm. Ziemlich nah am Bahnhof Höchst. Eigentlich da um die Ecke. Also um 19.30 Uhr fangen wir an und singen ein Stück, was der Chor noch nicht kennt. Also das heißt, wir fangen wirklich etwas ganz Neues an und mit allen, die kommen. Mhm. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Probe das Stück können.
Also das finde ich eine sehr schöne Idee und ich hoffe, dass jetzt viele zuhören und vielleicht Lust haben, da mal vorbeizuschauen am 13. Februar. Ja. Zunächst einmal bedanke ich mich ganz herzlich bei Ulrike Schneiberg, Susanne Stroh und Kerstin Schnell, dass Sie heute hier waren und den Chor ein bisschen vorgestellt haben. Und Friedemann Schmidt-Mechau wird noch ein bisschen bleiben, der auch Komponist ist oder in erster Linie Komponist ist hier aus Frankfurt. Und wir werden noch ein bisschen über Ihre Arbeit sprechen. Und schlage auch vor, wir hören erstmal in ein erstes Stück rein, Differenz und Begegnung. Das war ein Ausschnitt aus dem Stück Differenz und Begegnung, Musik für Tenorsaxophon und Schlagzeug von Friedemann Schmidt-Mechau. Sie sind ja noch hier geblieben, waren eben schon zu Gast, weil Sie auch den Chor, den Jazzchor Frankfurt West leiten, aber Sie sind freischaffender Komponist hauptsächlich und Sie kommen auch aus Frankfurt.
Ich bin in Frankfurt geboren, aber bin lange weg gewesen, also ziemlich lange Zeit in Oldenburg und zwischendurch nochmal woanders. Habe in Bremen studiert und in Oldenburg auch. Und jetzt seit 5 Jahren wieder in Frankfurt.
Die Idee, Komponist zu werden, die wird ja nicht, man hat das ja nicht so wahrscheinlich als Kind, oh, ich werde mal Komponist. Und Sie haben, glaube ich, Sie haben mit was ganz anderem angefangen. Sie haben erst bei der Tischlerlehre gemacht.
Ja. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich in der Schule irgendwie nicht zurechtkam und eigentlich eine gescheiterte Schulkarriere hinter mich gebracht habe. Und dann irgendwann musste sowas her, eine Ausbildung, das war dann mehr Zufall, was dann, weil dann war ich aber 15 Jahre in diesem Beruf und hatte dann zum Schluss die Nase voll davon und wollte einfach nochmal was lernen. Mhm. Und da war auch der Komponist noch überhaupt nicht im Kopf, sondern ich habe ohne Abitur, also so eine Nicht-Abiturientenprüfung gemacht und habe dann angefangen zu studieren, zuerst in Oldenburg an der Universität. Musikgeschichte und Kunst und dann ein Jahr später angefangen in Bremen an der Musikhochschule Komposition und Klavier zu studieren. Und die ich bin an der Oldenburger Uni. Das ist halt, wenn man mit 32 oder 33 anfängt zu studieren, ist man woanders als die 20-Jährigen. Und ich habe in der Zeit unglaublich viel einfach auf die Beine gestellt. Bevor ich richtig angefangen habe zu studieren, stand schon eben dieser erste Jazzchor.
Mhm. Also dieses Thema Jazz hat Sie aber auch schon dann immer fasziniert.
Jazz hat mich immer schon fasziniert, wobei ich bin da nicht so dogmatisch, was das angeht. Also die Richtungen sind, für mich hängt das auch zusammen, muss ich auch sagen. Vielleicht kann man das auch nochmal benennen. Also die Art und Weise, wie ich für den Chor arrangiere, diese Jazz-Arrangements, sie sind anders als das, was man häufig antrifft an Jazz-Arrangements. In meinen Augen sind viele Jazz-Chor-Arrangements eigentlich Klavierstücke. Das sind Stücke, die nicht wirklich für Chor geschrieben sind. Die sind nicht polyphon, die sind harmonisch geschrieben. Und meine Stücke sind polyphon. Da habe ich einen anderen Begriff von Chor. Mhm. Und dieses, dass man in der Polyphonie in einer Gleichzeitigkeit mit Verschiedenem arbeitet. Das ist, glaube ich, etwas, was dann in meinen Kompositionen genauso da ist. Also dieses Stück, was wir gerade angehört haben, Differenz und Begegnung, Tenorsaxophon und Schlagzeug. Es ist eine eigentlich winzige Schlagzeugbesetzung. Es gibt eine Serie Crotales, zwei Oktaven. Das sind diese kleinen hohen Metallscheiben. Und sechs kleine Trommeln, eine große Tom-Tom und eine große Trommel. Das war's. Mhm. Also acht Trommeln und diese Metallscheiben. Und es gibt in dem Stück ganz viele Annäherungen zwischen diesem Schlagzeug und dem Klang des Saxophons. Und das ist eigentlich das, was mich da interessiert. Also diese Annäherung und wieder Auseinandertrennung dieser beiden Instrumente. Und das ist eigentlich was ganz Ähnliches, wie ich bei den Chorarrangements auch denke, über die Stimmführung. Jede Stimme muss für sich stehen und anders geht es in einem Laienchor sowieso auch nicht. Also es gibt manche Chorarrangements sind so schwer dadurch, dass eigentlich Sprünge gemacht werden, Sprünge in Dissonanzen hinein, die für ein gerade Laien ganz schwer zu hören und zu singen sind. Und wenn man die Stimmführung einfach ein bisschen beachtet und dann kann man das, es kann genauso schräg klingen, also genauso wilde Akkorde sein, aber sie sind einfach anders hergeführt und dann funktioniert das plötzlich auch mit dem Laienchor.
Also man muss genau wissen, auch für wen man schreibt, was zu leisten ist, aber auch dieser solistische Aspekt, den man ja auch eben deutlich gehört hat, also dass man da wirklich Solo, lauter Solostimmen hört, das ist auch das.
Das ist das, was
Sie eben angesprochen haben, dass es eben nicht fürs Klavier geschrieben ist.
Genau, und das ist bei mir, da bin ich so ein bisschen Kreuzgänger durch die verschiedenen Stile oder sowas. Und Jazz hat mich seit frühester Jugend eigentlich interessiert. Ich habe das immer mich da interessiert, was es da an Neuerungen gibt und habe die sehr genau mir angeguckt. Und gut, das war also dann an dem Anfang des Studiums meine eine Tat, diesen ersten Jazzchor zu gründen und dafür auch zu schreiben, damit hat es eigentlich angefangen. Inzwischen gibt es irgendwie über 150 Arrangements für Chor. Es ist auch nicht alles nur Jazz. Mhm. Aber
auch wenn man sich die Liste ihrer Kompositionen anschaut, da ist ja, also es gibt viel für die Stimme, aber es ist fast jedes Instrument dabei.
Ja.
Also haben Sie Vorlieben?
Also was ich glaube ich viel, wofür ich gerne und viel schreibe, sind Streichinstrumente. Mhm. Also Streichinstrumente sind für mich einfach sehr vielfältig mit ihren Klangmöglichkeiten. Dafür habe ich auch viel geschrieben. Vielleicht mehr als für Bläser, aber ich habe die Bläser auch gerne. Also, das ist nicht so.
Und die Fensterbänke.
Und die Fensterbänke.
Ich spreche ja, da das nächste Stück an. Ja. Sie haben Musik für 11 ja. Fensterbänke ja. geschrieben. Es heißt Haut. Also es fällt auch auf, dass Sie immer sehr spezielle Titel verwenden. Ich sag mal speziell.
Ja.
Haut.
Ja.
Haut und dann Musik für 11 Fensterbänke. Erklären Sie uns ein bisschen. Ja, wir hören dann gleich mal rein.
Also das Stück ist ein Auftragswerk des Kunstvereins Lingen. Der hat damals in einem Haus residiert, das sogenannte Professorenhaus. Und dieses Professorenhaus hat einen Lichthof gehabt. Das ist ein quadratischer Raum von, ich weiß nicht, 6 mal oder 8 mal 8 Meter oder sowas. Und in der ersten Etage dieses Lichthofes gingen ursprünglich mal 12 kleine Fenster, auf jeder Seite 3, in diesen Lichthof. Und eins war zugemauert von diesen Fenstern, also es gab noch 11. Und dieser Lichthof wurde benutzt von dem Kunstverein für Kunstinstallationen. Die haben über 12 Jahre in jedem Jahr einen Künstler beauftragt, diesen Lichthof irgendwie zu gestalten. Mhm. Und es war klar, die kriegen einen Neubau. Und das letzte Jahr hat der damalige Geschäftsführer Heiner Schepers des Kunstvereins Lingens hat die Idee gehabt, diesen Raum als zum Instrument zu machen und hat mich gefragt, ob ich dafür eine Idee habe. Dann bin ich durch diesen Lichthof gegangen und überall rum den ganzen Raum angeguckt, alles abgeklopft und mir angeguckt. Und dann sind mir diese Fensterbänke in der ersten Etage aufgefallen. Das waren hölzerne Fensterbänke mit einem Hohlraum drunter, der auch nach außen klang. Und die klangen alle verschieden, sind relativ kleine Fensterchen gewesen, einflügige Fenster. Und dann habe ich gesagt, was er davon hält, diese Fensterbänke zu bespielen. Es ist ein ganz schön großes Stück geworden. Das ganze Stück dauert, glaube ich, 18 Minuten. Und es sind halt 11 Schlagzeuger. Und der Titel Haut, das ist doppelt. Also natürlich, die hauen da drauf.
So,
also,
stimmt. Das habe ich gar nicht. Die Assoziation hatte ich nicht.
Ja, aber das ist natürlich das Direkteste. Ja. Aber natürlich ist auch diese Situation, das Publikum steht in der Mitte dieses Raumes und außenrum ist das Instrument sozusagen. Also was ist das, was unser Äußeres ist? Das ist die Haut. Ja, und das war die zweite Idee eigentlich dafür. Und dieses Innen und Außen, das geht auch durch das Stück durch. Und noch was dazu, was bei diesem Stück besonders ist, die 11 Spieler können sich nicht alle sehen, nur die Gegenüber können sie sehen eigentlich. Das war eine Schwierigkeit. Das heißt, es gibt keine eindeutige Koordination zwischen den Schlagzeugern. Ich habe das so gemacht, dass ich das Stück in relativ kleine, kurze Abschnitte geteilt habe. Und jeder Schlagzeuger hat ein eigenes Metronom über Kopfhörer. Und es gibt einen Anfang, einer macht ein Zeichen, was dann alle sehen können, und fängt an und alle anderen folgen in ihrem Takt. Das heißt, die Takte verschieben sich gegeneinander und man kann nie so ganz genau sagen, wie das nun zusammenkommt. Aber also es hat irgendwie sehr gut funktioniert, das Stück. Und ich glaube, die Leute, die dann da drin standen, fanden es absolut faszinierend. Ja. Es gibt natürlich diese Aufnahme, die wir gemacht haben, gibt diesen Raumeindruck nicht her wieder. Das ist ein bisschen das Problem dieser Aufnahme, denn man muss sich wirklich vorstellen, dass das rundum zu und das heißt auch wirkliche Raumbewegungen gibt es da. Die Musik kreist zum Teil um die Leute oder springt gegenüber zum Gegenübern und dann zurück. Und also solche Bewegungen gibt es da. Der Klang macht solche Raumbewegungen, die man in der Aufnahme nicht wirklich nachvollziehen kann.
Aber wir hören mal rein und hören mal einen Ausschnitt aus dem Stück Haut. Sie hören HR2 Kultur, die Musikszene Hessen. Und das war eben ein Ausschnitt aus dem Stück Haut, Musik für 11 Fensterbänke von Friedemann Schmidt-Mechau, der zu Gast ist in der Sendung. Als ich das eben gehört habe, ich hätte jetzt gar nicht an Holz gedacht als Element, sondern das hatte schon auch was sehr Hartes. Das liegt aber wahrscheinlich an den Besen oder an den was Schlägen, auch immer, an den Schlägeln, die man dann verwendet hat.
Ne? Ja, das Stück teilt sich eigentlich in Abschnitte, die mit verschiedenen Werkzeugen diese Fensterbänke bearbeiten. Das geht von der Hand, die natürlich sehr viel weicher klingt, über weiche Schlägel, Filzschlägel, bis hin zu Sticks, also richtigen Holzschlägeln, die dann natürlich entsprechend hart klingen. Ich habe noch zusätzlich einen weiteren Art von Schlägel entwickelt, nämlich nur Holzplättchen, die auch gezupft werden. Kommt erst am Ende des Stückes, kommt dann sowas nochmal, dass die auf die Fensterbänke gelegt werden und dann so, dass sie überstehen und dann werden sie gezupft. Und das gibt dann nochmal einen ganz anderen Klang. Und die Fenster selber, die Scheiben werden auch noch bespielt.
Stimmt, das ist also, macht bestimmt auch tolle Effekte. Aber das, ja, ich glaube auch, sowas muss man wirklich dann
das muss man,
live erleben.
Ja, im
erleben,
Grunde
ne?
ist das eine Sache, die wirklich an diesen Raum gebunden ist und in diesem Konstellation dieses Lichthofs funktioniert. Ich habe inzwischen, das ist schon eine Weile her, habe ich mich nochmal damit beschäftigt und habe ein Instrument, das ist ein Zufallsfund gewesen, eigentlich ein Dreieck aus Holz, wo ich gedacht habe, man könnte damit auch nochmal eine Fassung machen, die dann unabhängig von dem Lichthof stattfinden könnte. Aber die müssten erst gebaut werden und das ist im Augenblick zu aufwendig. Ich habe kein Ensemble, die das machen wollen. Das ist so. Ja.
Ja, als Komponist, als freischaffender Komponist, seit 1992, glaube ich, sind Sie freischaffender Komponist.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Also bekommt man da regelmäßig Aufträge? Wie ist das
Nö.
Bei Ihnen?
Nö.
Oder müssen Sie da Sie komponieren und sagen, hier wäre das nicht mal was?
Also es gibt natürlich verschiedene Dinge. Zum einen gibt es immer mal wieder Kompositionspreise, wo man was eingereicht hat und die man dann, wo man Preise gewinnt. Es gibt natürlich auch Aufträge, aber das ist so wenig, dass das eigentlich nicht, zum Auskommen wirklich beiträgt. Das ist dann, es ist einfach zu wenig. Mhm. Das meiste ist natürlich aus eigenem Antrieb geschrieben und oft für bestimmte Ensembles. Es gibt Ensembles, mit denen ich immer wieder zusammenarbeite, die ich frage oder die auch sagen, hast du was für uns? Oder und dann wird halt was gemacht. Trotzdem gibt es auch viele Stücke, die ich einfach so schreibe, ohne erstmal zu jemand zu haben und wo ich dann hinterher das durch die Gegend schicke oder irgendwelche Ensembles das zeige oder Menschen das zeige, die das dafür interessiert. Von daher gibt es schon eine ganze Reihe von Stücken, die bisher noch nicht aufgeführt worden sind. Mhm. Das ist einfach so. Wer möchte, auch noch fündig werden. Da gibt es eine ganze Menge interessanter Sachen, glaube ich.
Ja, gerade wenn es so, also ich meine, das war jetzt eine Auftragskomposition, die wir gehört haben, aber wenn das zum Beispiel Stücke sind, das ist ja aufwendig, sowas zu machen, wenn man braucht einen Schlagzeuger, man braucht auch diesen Raum.
Ja. Gut, das war jetzt aber auch wirklich, dieser Auftrag hat sich bezogen auf diesen Raum, das war eben die letzte Installation sozusagen in diesem Raum des Kunstvereins und von daher war das auch schon eine spezielle Sache, weil das zu wiederholen ist eigentlich, also...
Ja, das ist
ja, da muss
ne?
man eben schon mal richtig neu wieder dran arbeiten an dem Stück, weil das so in der Form geht es nur in diesem Gebäude wirklich.
Genau, die Instrumente sind ja festgelegt da, die kann man nicht einfach so mitnehmen.
Genau, genau. Und die sind eingebaut in dem Haus und das Haus gibt es nicht mehr, also oder wird nicht mehr vom Kunstverein Lingen genutzt. Ich weiß nicht. Gut.
Die nächste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, das ist eine Musik, eigentlich, wenn man die Instrumente sich anguckt, Chitarron, Viola da Gamba, Cembalo, das sind, Chitarron heißt das, ne? Das sind Instrumente, die man aus der Barockmusik kennt.
Ja.
War das auch jetzt ein Auftrag oder war das Ihre Idee, mal zu sagen, ich nehme mal die Instrumente der alten Musik und schreibe aber da eine
also
Zeit?
Also es gab einen Auftrag von der Stadt Oldenburg, die vergibt alle 2 Jahre einen Karl von Ossietzky-Preis an jemand eigentlich für eine wissenschaftliche Arbeit oder literarische Arbeit zu im weitesten Sinne irgendwie Themen um von Karl von Ossietzky. Und die vergeben jedes Mal zu dieser Preisverleihung einen Kompositionsauftrag. Und 1992 habe ich den bekommen. Und das war so ein bisschen gleichzeitig, hat sich überschnitten, habe ich eine Anfrage gekriegt von einem Ensemble, eben der Camerata Moderna, ein Barockensemble mit zwei Blockflöten, Chitarrone, Viola da Gamba und Cembalo, also ein Quintett. die angefragt haben, ob ich nicht für sie was schreiben wollte. Und ich fand das sehr reizvoll. Ich habe mir deren Musik angehört. Die haben zu dem Zeitpunkt angefangen, eigentlich mit neuer Musik zusätzlich zu in Auftrag zu geben oder nachzufragen und zu spielen, waren da sehr interessiert. Und ich fand das hochinteressant, weil diese Instrumente sind für die neue Musik eigentlich total spannend. Mhm. Das sind Instrumente, die wo dieses ganze Instrumentenglätt, das Klangglätten des 19. Jahrhunderts noch nicht dabei ist. So eine Blockflöte hat drei Lagen oder drei verschiedene Lagen, die total anders klingen. Die klingt in der Tiefe wie Samt, in der Mitte ist sie spitz und oben ist sie plötzlich, hat sie wieder ein Volumen, was man ihr gar nicht zutraut. Und das sind so Dinge, die fand ich total reizvoll. Also diese alle Instrumente. Mhm. Und ich habe für dieses Ensemble einen ganzen Zyklus geschrieben, also 17 Stücke. Und das ist dann, das war nicht der Auftrag. In dem Auftrag sind nur 6 Stücke entstanden. Und ich habe danach dann noch weiter geschrieben für die und einen ganzen Konzertzyklus geschrieben, der ist dann auch mehrfach aufgeführt worden und die einzelnen Stücke auch immer mal wieder. Und also das fand ich gut. Und hier haben wir jetzt diese drei tollen Saiteninstrumente in diesem inständigen Entgegnung, die natürlich auch zum Teil speziell behandelt worden sind. Die Kitarone ist ein Instrument, ist eine Laute, die 8 Bassseiten hat, also so lang wie ein Kontrabassseiten, auch so tief. Und ich habe da eine spezielle Stimmung, die wird normalerweise auf die Stücke hin auch gestimmt, diese Bassseiten. Und ich habe da eine spezielle Stimmung verwendet für den ganzen Zyklus. Und die klingen da zusammen. Das, vielleicht sollten wir es einfach
genau, anhören. Wir hören mal rein und vielleicht kann man danach noch sprechen. Ja. Das ist auch wieder ein Ausschnitt jetzt daraus, inständige Entgegnung. Inständige Entgegnung, Musik für Kitarone, Viola da Gamba und Cembalo. Das war Musik von Friedemann Schmidt-Mechau, der zu Gast ist heute in der Musikszene Hessen. Das ist eine Musik, die etwas sehr Ruhiges an sich hat. Liegt das eher an den Instrumenten oder sind das Instrumente, die dazu inspirieren? Weil wir haben jetzt nur ein Musikstück gehört. Ich weiß nicht, wie die anderen klingen.
Also die Instrumente alleine sind es nicht. Es sind, das ist jetzt schon ein spezielles Stück, was so zurückhaltend geschrieben ist. Dieser ganze Zyklus, den ich geschrieben habe, der ist so aufgebaut, wenn er als Ganzes aufgeführt wird, gibt es Gedichte, die dazwischen gesprochen werden. Und die Stücke haben immer irgendwie Beziehung auch zu den Gedichten. Und dieses Stück ist deswegen einfach ruhig. Also das ist, es gibt ganz unterschiedliche Stücke und gerade für diese Besetzung gibt es dann auch ganz wilde Stücke in diesem Zyklus, die das geht auf jeden Fall. Das geht auch mit den Instrumenten,
Aber ich finde die schöne Idee, für solche Instrumente zeitgenössische Musik zu schreiben. Wie oft gibt es Konzerte im Frankfurter Raum? Wo ist Ihre Musik zu hören? Als freischaffender Komponist muss man wahrscheinlich auch über den Tellerrand hinausschauen und nicht nur für den Frankfurter Raum komponieren.
Ja, natürlich, gar nicht. Also der Frankfurter Raum ist da eigentlich eher ganz unterbelichtet. Mhm. Das ist auch hat natürlich damit auch zu tun, dass ich jetzt erst relativ kurz hier bin und so viele Leute mich noch nicht kennen oder ich sie noch nicht kenne. Und da passiert noch nicht so viel. Das letzte Konzert war im Dezember. Das war ein Cello-Solo-Stück, was gespielt wurde in sozusagen einem fast privaten Rahmen. Ein Geigenbauer, der in seinen Räumen immer mal wieder Konzerte veranstaltet und eben mit diesem Cellisten, mit dem ich bisher schon ganz viel zusammengearbeitet habe, Matthias Lorenz, der inzwischen aber in Dresden lebt, stammt eigentlich auch aus Frankfurt, aber lebt inzwischen in Dresden und hat dort ein Klaviertrio, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe und mit ihm selber auch. Für den habe ich 3 verschiedene Solostücke geschrieben und das eine davon hat er eben im Dezember aufgeführt. Bisher weiß ich nicht, die nächste Aufführung, wann eine kommt, kann ich gar nicht sagen. Im Augenblick gibt es keine wirklichen Planungen.
Wann kommen Ihnen die besten Ideen zum Komponieren?
Ach, das kann ich so gar nicht sagen. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sehe ich etwas und möchte damit anfangen und quäle mich damit eine ganze Zeit lang, laufe damit 2 Monate schwanger herum und dann gibt es irgendeinen kleinen Anlass und ich setze mich hin und schreibe es runter. Andere Stücke ist es ganz anders. Also das ist jedes Mal verschieden. Und ich glaube schon, dass das irgendwie so man sich so von Stück zu Stück weiterarbeitet. In jedem Stück gibt es irgendwelche Dinge, die man bearbeitet hat oder die einen interessieren, die man, wo man Lösungen dafür findet. Und dann gibt es im nächsten Stück, geht es damit weiter sozusagen. Dann hat man vielleicht
Ideen entwickelt. Ja,
ja, es entwickelt sich so.
Ist denn auch immer sofort für Sie klar, für welche Instrumente Sie schreiben? Also wenn Sie eine musikalische Idee im Kopf haben, kann man jetzt überlegen, ja, soll das jetzt ein Stück werden für Cello oder doch für die Geige? Oder ist das immer eigentlich schon miteinander verknüpft?
Meistens ist das vorher da. Mhm. Meistens ist das vorher da. Es gibt manchmal, also was weiß ich, so große Besetzungen, da schiebe ich dann rum, wie, was kommt da jetzt rein, was brauche ich da für Blasinstrumente oder sowas. Das kann schon mal passieren. Aber meistens ist das vorher doch klar. Ich schreibe ja viel Kammermusik. Das letzte, was ich jetzt geschrieben habe, ist aber ein Orchesterstück mit 36 Instrumenten, also ziemlich groß besetzt. Und da war das schon so, dass ich da lange hin und her geschoben habe, wie mache ich das genau mit der Besetzung. Aber bei den Kammermusikstücken ist es eigentlich vorher für mich klar, was in welche Klangwelt ich da will. Und man kann in der neuen Musik, dadurch, dass man ja mit den Instrumenten ganz viele verschiedene Dinge machen kann, sehr viel auffangen. Also es gibt einfach mit den Streichinstrumenten kann man so viele verschiedene Dinge machen. Da kann man dann, wenn einem dann plötzlich merkt, ach, da hätte ich jetzt noch einen anderen Klang gerne, kann man den an dem Instrument auch machen und mit dem Instrument machen. Das ist für mich etwas, was mich gerade an den akustischen Instrumenten reizt. Von daher habe ich mich nie mit Elektronik zum Beispiel wirklich befasst, weil das da sind die Möglichkeiten so unendlich, dass sie mich nicht mehr herausfordern. Mhm. Und dieses, was kann ich mit einem Cello machen, was kann ich an einer Geige machen, wie kriege ich einen bestimmten Klang bei einer Bassklarinette oder sowas. Das ist was mich anders herausfordert und mich anders reizt. Mhm. Und natürlich ist das was dann immer auch mit den Musikern zu tun hat, mit denen man da zusammenkommt und zusammenarbeitet und an den Klängen feilt, daran feilt, wie das sein soll, was das für Strukturen sind. Und das ist dann eine weitere Seite dieses, was mich reizt da, diese Auseinandersetzung.
Ja, dieser Entstehungsprozess dann, ne, bis das Stück dann, ja, das kann ich mir auch ganz spannend vorstellen, gerade wenn man dann eng zusammenarbeitet und genau, zusammen dann so ein Stück dann auch entwickelt. Ja. Jetzt haben Sie uns zum Schluss noch eine Musik mitgebracht, auch wieder ein schöner Titel, auf innerer Straße, und es ist wieder Musik für Cembalo.
Ja, und es ist auch ein Stück aus diesem Zyklus, und es ist ein für Cembalo ziemlich ungewöhnliches Stück, weil es mit Clustern und mit eigentlich Gehäuseklängen arbeitet. Das ist ein ganz rhythmisches Stück. Das so ein bisschen macht es den Bogen zu den Jazzstücken wieder zurück.
Ja, schön. Ja, ganz herzlichen Dank, Friedemann Schmidt-Mechau, dass Sie hier waren in der Musikszene Hessen in H2 Kultur. Und wir schließen jetzt ab. Das ist jetzt wieder ein Ausschnitt aus einem Stück. Oder ist das das komplette?
Nee, nein, das ist ein Ausschnitt. Stück. Ne?
Das komplette Stück. Ein kurzes Stück auf innerer Straße, Musik für Cembalo.